60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute verabredet in der Kulturstadt Chemnitz mit Pauline Tigges. Mahlzeit, Frau Tigges.
Mahlzeit, Herr Trocher.
Die etwas unkonventionelle Begrüßung habe ich natürlich mir reiflich überlegt. Und zwar heißt nämlich der Ausstellungstitel Mahlzeit im Museum Gunzenhauser. Eine fantastische Ausstellung mit einer ganz ungewöhnlichen Anordnung. Auf die kommen wir noch. Aber zuerst wollen wir über ein Video sprechen, was den wunderbaren Titel hat. Also schrie Wurstachim. Was ist das für ein Video? Und warum ist das in Ihrer Ausstellung gelandet?
Ja, dieses Video, also schrie Wurstachim, ist eines aus einer fünfteiligen Serie an Videos von dem Leipziger Künstlerduo Mailand Innenhof. Und das musste unbedingt in die Ausstellung, denn wenn man die Feinkunsthalle betritt, dann fällt als erstes der Blick durch dieses Video in einen Supermarktraum. Und was in dieser Videoarbeit passiert, ist, dass wir einen Performer sozusagen sehen, der zwischen Regalreihen in einem Supermarkt steht und Produkte aus den Regalen herausnimmt und sie lautstark mit ihren Inhaltsstoffen konfrontiert. Das Ganze ist eine, Hommage oder Anlehnung an eine deutsche Kultfigur mit dem Namen Wurstachim. Wurstachim zog ab den 80er Jahren mit seinem Wurststand durch Deutschland und avancierte zur Kultfigur, weil er so laut schreien konnte, also er war Marktschreier auch, dass er es tatsächlich ins Guinness-Buch der Rekorde schaffte. Und er erreichte sage und schreibe 110 Dezibel. Und was Mailand Innenhof viel in ihren Arbeiten machen und so auch eben in der Serie Also schrie Wurstachim ist, dass sie sich mit der menschlichen, gesellschaftlichen Entfremdung im Kapitalismus beschäftigen und da ästhetische Strategien suchen, das zu verhandeln.
Aber hat die Entfremdung, oder anders gefragt, findet die Entfremdung im Supermarkt statt?
Ich denke schon. Also wir sind ja gerade im Supermarkt, treffen wir eben auf diese fertig verpackten, verarbeiteten Produkte und haben eigentlich gar keinen Bezug mehr zur Herstellung von vielen Lebensmitteln. Und gerade wenn wir an Konserven oder auch Fleischwaren oder sowas denken. Und hier in dieser Videoarbeit treffen natürlich dieser sehr alte Beruf des Marktschreiers und auch so der Marktstand trifft auf diese sehr kapitalistische Supermarktsituation.
Als ich von Ihrer Ausstellung das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, oh, wie spannend, Essen in der Kunst. Das ist ja eigentlich gar nicht mal so selten, weil wir hatten zum Beispiel Stillleben, gerade so barocke Stillleben, da liegen irgendwelche Fische und Obst und Gemüse darum. Was haben Sie in der Ausstellung zusammengesammelt und vor allen Dingen, woher ist die Kunst, sind die Kunstwerke?
Ja, genau. Also Ausgangspunkt dieses Jahresthema, also Essen in der Kunst, war, dass wir gesagt haben, wir schauen in den Beständen der Kunstsammlung in Chemnitz, was gibt es eigentlich, was haben wir eigentlich an Kunstwerken zum Thema Essen und haben dann angefangen zu suchen und wir sind auf unglaublich viel gestoßen, also viel mehr, als wir auch dachten. Und es hat natürlich gezeigt, dass dieses Thema wirklich durch die Jahrhunderte hinweg immer wieder ein ganz wichtiges in der Kunst ist. Und in der Ausstellung sind, ich sage immer gerne, wir haben ein sehr breites Sortiment an künstlerischen Medien. Also wir haben Malereien, wir haben Druckgrafiken, Werbung natürlich. Wir haben Videoarbeiten, Skulpturen, Fotografie und das eben aus ganz verschiedenen Jahrhunderten, jetzt in der Feinkunsthalle vor allem ab dem 19. Jahrhundert bis hin zu zeitgenössischen Positionen. Und ja, es zeigt einfach, wie präsent das Thema ist und schon immer war. Ich meine, es ist etwas, das uns alle betrifft, wir alle essen.
Sie haben die Ausstellung auch noch in einer Feinkunsthalle aufgebaut, finde ich einen ganz tollen Begriff. Und ganz toll ist auch ein Werk von Jan Kummer, ein zeitgenössischer Künstler aus Chemnitz. Und das Bild oder das Werk heißt Kohlrabi-Kaiser, ist von 2011. Und man sieht eine Figur, die für mich, oder ein Werk mit einer Figur, das für mich auf den ersten Blick aussieht, wie ja fast so eine biblische Darstellung. Habe ich recht oder täuscht das?
Das haben Sie sehr gut erkannt. Der Kohlrabi-Kaiser ist Jan Kummers Vorstellung von einem Wanderprediger aus den 1920er Jahren. Da tauchte nämlich das Phänomen auf, dass sich vor allem Männer, also es gab auch einige wenige Frauen, aber vor allem Männer zu sogenannten Predigern oder auch Apostel selbst ernannten und dann durch die Lande zogen in Deutschland, oft auch mit einer sehr großen Gefolgschaft und Predigten hielten von der apokalyptischen Zukunft, von neuen Lebensformen und so weiter. Da ist natürlich ganz relevant, dass das kurz nach dem Ersten Weltkrieg angefangen hat. Das haben wir ja immer wieder in der Geschichte, dass dann so einen Nährboden gibt für Ideen zu neuen Lebensformen. Und was interessant jetzt ist und auch relevant für die Ausstellung, dass diese Prediger in ihren Predigten immer wieder von veganer und vegetarischer Ernährung predigten. Das heißt, das gehörte so zu diesen Ideen dazu, war immer Teil davon. Und das ist natürlich interessant, weil wir anhand dessen sehen, dass dieser Essensdiskurs über Vegetarismus und Veganismus überhaupt kein neuer ist, sondern dass es schon ganz lange diese Ideen gibt. Ja, dass es einfach lange schon ein Diskurs war, der eben nicht neu ist. Wir haben das natürlich auch schon im 19. Jahrhundert, aber in den 20er Jahren war das ein total großes Thema. Und daher hängt der Kohlrabi-Kaiser sozusagen am Eingang der Gemüseabteilung der Feinkunsthalle und schaut so ganz schön über die anderen Werke zum Thema Gemüse. Er wacht über die Gemüseabteilung.
Wissen Sie, ob dieser Kohlrabi-Kaiser wirklich existierte? Weil auf dem Bild ist ja, ich glaube, eher ein Pfirsich zu sehen, die Figur da in der Hand hält. Wo ist der Kohlrabi?
Kohlrabi sehen wir tatsächlich auf diesem Bild nicht. Da haben Sie das gut gesehen. Das ist wahrscheinlich ein Pfirsich. Der Titel rekurriert darauf, dass diese Prediger oft als Kohlrabi-Kaiser bezeichnet wurden. Also es war so eine Art Spitznamen. Es gab diese Figuren wirklich, wir haben da auch so historische Fotografien von denen und das hier ist sozusagen einfach Jan Kummers Interpretation, der vereint hier ganz viele dieser Charaktere und was ich besonders einprägsam an dieser Arbeit finde, ist natürlich der Blick dieser Figur. Also der hat da was ganz leidenschaftlich bis fanatisches in seinem Blick, dann hat er noch diesen Predigerstab, der an der Bank lehnt, auf der er sitzt, ist umgeben von Tieren und sitzt da in der Natur. Also diese Naturverbundenheit ist auch ganz wichtig für die Bewegung gewesen. Daher natürlich auch die Idee zu vegetarischer und veganer Ernährung.
Sie haben es gerade schon erwähnt, aber ich will trotzdem noch mal nachfragen. Ist das so ein, also diese Darstellung auch von, ich sage jetzt mal, Obst und Gemüse in der Kunst, auch zu der Zeit, ist das so ein Ausnahmephänomen oder wurde das doch recht häufig gemalt? Ich kann mich an Kakteen erinnern, auf die ich letztes Jahr gestoßen bin.
Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, dieses Kakteen-Thema ist nochmal ein sehr spezifisches. Da hatten Sie ja auch mit Anja Richter drüber gesprochen, die hat das ganz toll erklärt. Und Obst und Gemüse haben wir aber noch viel mehr vertreten. Also das Stillleben ist ja fast seit Anbeginn der Kunstgeschichte ein sehr häufig auftretender Bildtypus und das Format, in dem eigentlich am häufigsten auch Obst und Gemüse dargestellt werden. Und ich finde, es ist ein sehr gutes Beispiel, was auch die Feinkunsthalle macht, diese Ausstellung. Wir können nämlich anhand dieser Darstellungen, die es ja in allen Jahrhunderten gibt, können wir ganz, ganz viel über die Kulturgeschichte, also über den kulturgeschichtlichen Kontext und die Ernährungsdiskurse erfahren. Also wir sehen zum Beispiel in Bildern von Schmidt-Rottluff sehen wir Bananen. Die Bilder sind aus den 50er, 60er Jahren. Da war in der BRD die Banane noch ein totales Luxusgut. Oder wir sehen aus dem 19. Jahrhundert in Stillleben Früchte, die damals sozusagen exotisiert wurden, wo wir gar nicht wissen, ob die KünstlerInnen die Früchte jemals selbst gesehen haben. Haben sie die auf anderen Kunstwerken gesehen? Haben sie die für viel Geld erworben? Die standen dann natürlich oft für Reichtum und Pracht. Damit wollte man was symbolisieren. Also es hat in allen Epochen, haben bestimmte Früchte und Obst immer eine Bedeutung. Wieso werden sie dargestellt? Wo kommen die her? Und ja, es ist auf jeden Fall eines der präsentesten Themen, das sich in der Kunstgeschichte so durchzieht.
Spannend, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber wo Sie das sagen, gibt es eigentlich auch so bestimmte Früchte, die für eine bestimmte Handlung oder Idee sprechen. Also man weiß ja, wenn man einen Totenschädel sieht, dann geht es irgendwie um Vergänglichkeit. Gibt es zum Beispiel auch Pilze, die sagen, oh, da ist ein Giftmord geschehen?
Ja, tatsächlich. Wir müssen natürlich immer gucken, es gibt natürlich nicht eine einzige Bedeutung. Ne? Das hängt auch immer mit dem kulturellen Kontext dieser Darstellung zusammen. Aber ich glaube, was ich hier ganz schön als Beispiel nehmen kann, ist tatsächlich der Apfel. Denn der taucht dann auch in meiner zweiten Ausstellung auf. Der Apfel wird in der Kunstgeschichte ja ganz oft im Zusammenhang mit der Erzählung von Eva dargestellt. Und er ist sozusagen das Symbol der menschlichen Erbsünde, die Eva auslöst, als sie diesen Apfel isst. Das wäre zum Beispiel ein sehr, sehr bekanntes ikonografisches Element, sag ich mal.
Zu gutem Essen gehört natürlich auch ein gutes Getränk. Und was bietet sich da an, als auch mal über den Alkohol in der Kunst zu sprechen? Und mir ist tatsächlich aufgefallen, dass es unheimlich viele Trinker oder Tischszenen gibt, wo getrunken wird. Und Sie haben eins von Helmut Kolle in der Ausstellung, Die drei Trinker.
Ja, Die drei Trinker ist 1925-26 entstanden. Das ist ein sehr großformatiges Gemälde von Helmut Kolle. Und was wir sehen, sind drei Personen. Helmut Kolle hat sich hier in der Mitte dieser Formation selbst porträtiert. Diese drei Personen sitzen an einem Tisch und sie sind sich physisch sehr nah. Und doch wirken sie alle eigentlich so sehr verinnerlicht, ne? Sie sind alle irgendwie in ihren eigenen Gedanken vertieft und scheinen auch schon ja einigermaßen tief im alkoholischen Rausch sich zu befinden. Sie haben gerötete Wangen und darauf verweist ja auch nochmal der Titel, Die drei Trinker. Und was interessant an diesem Gemälde ist, dass es uns ganz viel über das europäische Verhältnis zum Alkohol in den 20er Jahren erzählt. Während nämlich von 1920 bis 33 in den USA ja die Prohibition herrschte und sozusagen der Alkoholkonsum in die Illegalität rutschte und ja, das sozusagen an Sichtbarkeit im öffentlichen Raum oder in öffentlichen Räumen verloren ging, haben wir in Europa das totale Gegenteil. Also in Europa wurde in den 20er Jahren unglaublich viel Alkohol konsumiert und das eben auch in der Öffentlichkeit. Man schenkte Alkohol in Tanzlokalen, in Cafés, tagsüber wie nachts aus und noch mehr als dass es eben viel konsumiert wurde, galt das sogar als eine Art von Lebensstil, der für Freiheit stand, für Modernität. Also es hatte eine sehr moderne Konnotation und diese Geschichte, diesen Kontrast können wir eben total gut anhand von diesem Werk von Kolle erzählen.
Das Werk ist aus Mitte der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts und Helmut Kolle, muss ich gestehen, sagte mir ehrlich gar nichts. Helfen Sie mir bitte, wer ist Helmut Kolle?
Helmut Kolle war ein Maler der klassischen Moderne und sein Werk zeichnet sich viel dadurch aus, dass er eigentlich nie die GewinnerInnen des Lebens abgebildet hat, sondern dafür steht auch sehr beispielhaft diese Malerei, Die drei Trinker. Denn er hat sich immer den verlorenen Seelen, den Abgehangenen, den irgendwie VerliererInnen des Lebens zugewandt. Helmut Kolle ist nicht sehr alt geworden, hatte selber ein recht schweres, von Krankheit geprägtes Leben. Und das spiegelt sich auch total in seinen Werken wieder.
Man sieht bei den Figuren, dass sie auch gar nicht so fröhlich sind, wie man das vielleicht bei einer ausgelassenen Trinkgesellschaft erwarten könnte.
Ja, man merkt hier auf jeden Fall sozusagen die Schattenseiten des Alkoholkonsums. Also wir haben hier natürlich dieses irgendwo gesellige Moment. Wir haben eine Figur, die auf einem Instrument spielt. Die anderen halten Gläser und Flaschen in der Hand. Und sie sind eben zusammen an diesem Tisch vereint und doch eben in sich gekehrt, in ihren Gedanken. Sie wirken nicht sehr glücklich. Und auch das ist natürlich etwas, was den Zeitgeist der 20er Jahre total aufgreift.
So ein bisschen dekadent waren ja auch die 20er Jahre, auch im Rückblick aus unserer heutigen Zeit. Und der Hauptdarsteller im nächsten Werk ist es für den einen oder anderen vielleicht auch, es ist nämlich ein Hummer.
Genau, das ist der Lobster in der Videoarbeit von Marie-Lynn Speckert. Und wir sehen, wie dieser arme Lobster hier sehr sorgfältig auseinandergenommen und verspeist wird. Das Werk changiert so zwischen zeremonieller Pracht anhand dieses Geschirrs, ne, da ist ein fein säuberlich gedeckter Tisch, sieht alles sehr schick aus. Und eben in so einer klinischen Präzision wird hier dieser Hummer zerlegt. Der Sound ist sehr wichtig für die Videoarbeit. Also wir hören schon von Weitem eigentlich dieses Knacken aus diesem Raum, in dem das Video gezeigt wird. Und in der Arbeit geht es eigentlich um die soziale Konstruktion von Luxus und Dekadenz. Denn ganz viele Jahrhunderte galt der Hummer in vielen verschiedenen Kulturen eigentlich als in Anführungszeichen arme Leute essen. Und heute steht der Hummer ja schon für einen bestimmten Luxus. Das sieht man eben auch daran, wie er hier angerichtet wird. Und gleichzeitig wird der hier auch mit den Händen auseinandergenommen, zerknackt. Und das ist auch so ein interessanter Kontrast, der in dieser Videoarbeit entsteht. Und worum es auch geht, ist das menschliche Verhältnis zur Natur in gewisser Weise, dass der Mensch immer eigentlich unter die Schale gucken möchte. Er will gucken, was ist darunter, was liegt in dieser Natur. Also so ein bisschen dieses analytische Verlangen des Menschen, die Natur zu verstehen und auseinanderzunehmen. Also es hat schon fast so was Klinisches, wie dieser Hummer eigentlich auch seziert wird.
Das Faszinierende an Ihrer Ausstellung ist, man lernt immer noch was dazu, in dem Fall der Hummer als arme Leute essen. Fast 100 Jahre früher ist ein Bild entstanden, beziehungsweise ist eine Druckgrafik, heißt Im Fleischerladen und ist für mich eigentlich so ein typisches Werk aus den 20er Jahren.
Genau, wir haben hier diese Radierung von Bernhard Kretschmar von 1921 und als Betrachtende blicken wir hier in einen Fleischerladen. Der ist gut besucht, es sind mehrere KundInnen in diesem Laden und warten auf ihr Fleisch. Hinter dem Tresen stehen zwei Personen, die Fleisch verkaufen und verarbeiten. Und ganz typisch neu sachlich sozusagen haben die ganzen Figuren eigentlich so karikaturhafte Fratzen. Und diese ganze Situation wird hier total auf die Spitze getrieben. Also im Verkaufsbereich, wo die KundInnen stehen, werden Fleischkadaver ausgestellt. Die hängen hier mitten im Raum. Und es geht so weit, dass sogar auf einem Tisch ein Schweinekopf liegt, der hier ganz fasziniert von zwei Kindern begutachtet wird. Und diese Arbeit, ja, stellt eigentlich die sozioökonomische Frage, wer kann sich eigentlich 1921 leisten, Fleisch zu kaufen und zu konsumieren?
Weil wir müssen das kurz einordnen. 1921, der Erste Weltkrieg ist gerade vorbei. Deutschland, weiß ich gar nicht, ob die Inflation damals schon so hoch war, aber war auf jeden Fall, waren es wilde Zeiten und Lebensmittel sind knapp und viele leiden sogar unter Hunger.
Genau, also 1921 ist auf jeden Fall eine Zeit der Entbehrung, der Lebensmittelknappheit. Wir haben an anderer Stelle der Ausstellung etwa aus diesem Jahrzehnt viele Darstellungen von Kohl. Das avancierte nämlich eigentlich zum Grundnahrungsmittel, weil es eben wenig gab. Wir haben diese steigende Inflation, diese desolate Lage eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg. Und da waren es dann doch Menschen bestimmter Klasse, die eben Fleisch kaufen und konsumieren konnten.
Eins meiner Lieblingswerke kommt zum Schluss unseres kleinen Rundganges. Und zwar ist es ich weiß gar nicht, ob es ein Lebensmittel ist. Es dient auf jeden Fall nicht der Ernährung. Man sieht Kaugummis.
Genau. Wie an jeder Supermarktkasse gibt es natürlich auch in der Feinkunsthalle ganz zum Schluss Kaugummis. Das sind Skulpturen von Sophie Schmidt, einer zeitgenössischen Künstlerin. Und das sind 10-fach vergrößerte Kaugummi-Verpackungen. Das ist hier totale Pop-Art-Manier, in der diese Kaugummis vergrößert werden. Die sind aus Papier hergestellt und dann mit Aquarellfarbe bemalt. Also eine sehr feinsinnige Arbeit, wie das hier alles handbemalt ist. Und die Arbeit beschäftigt sich mit der unendlichen Vervielfältigung und Wiederholung im Spätkapitalismus. Also es geht viel um Verpackungsmaterial, um Wegwerfmaterial, was natürlich, da ist das Kaugummi natürlich ein super Beispiel für.
Absolut, und mich erinnerte das auch sofort an diese ikonische Darstellung einer Tomatensuppe in der Dose.
Genau das, also darum auch diese Pop-Art-Manier. Es geht hier wirklich um die Ware als solche, um das Produkt als solches. Wir haben tatsächlich eine Arbeit, die besprechen wir jetzt nicht, aber wir haben eine Arbeit, die das totale Pendant übrigens zu dieser Dosensuppe von, also zur Campbell Soup von Andy Warhol ist in der Ausstellung auch.
Das wollen wir noch nicht verraten, denn unsere Hörerinnen und Hörer sollen sich ja selber ein Bild in der Feinkunsthalle machen. Sie haben es gerade erwähnt, die Kaugummis gibt es an der Supermarktkasse und in der Feinkunsthalle. Erinnert der Aufbau mich auch an einen Supermarkt? Warum haben Sie das so präsentiert oder warum präsentieren Sie das so? Sie hätten ja auch in Anführungsstrichen eine ganz normale Ausstellung machen können, die wahrscheinlich ähnlich mit diesen spektakulären Werken begeistert.
Ja, Sie haben das gut erkannt. Tatsächlich greift die Feinkunsthalle die räumlichen Strukturen eines Supermarkts auf. Die Idee dahinter ist, dass der Supermarkt für die meisten Menschen heute ja der zentrale Zugang zu Lebensmitteln ist und dass wir hier eine alltägliche Erfahrung aufgreifen, die eben alle kennen. Das heißt, dass es auch was sehr zugänglich ist ein Thema, das alle kennen. Und das hier jetzt in den Museumsraum sozusagen transformiert wird. Also die Ausstellung ist auch nach den typischen Supermarktabteilungen strukturiert. Wir haben eine Bäckerei sozusagen, wir haben die Milchprodukte, die Gemüse- und Obstabteilung, die Fleischtheke und eben am Ende auch die Kasse. Genau, das war die Idee dahinter. Und ich denke, das macht die Ausstellung eben auch so zugänglich. Und die, vielleicht noch kurz, die Kunstwerke in der Ausstellung, die werden eigentlich zu Pendants von Produkten im Supermarkt.
Das ist eine ungewöhnliche, außergewöhnliche Idee, die Ausstellung so zu konzipieren, finde ich fantastisch. Eins ist mir aufgefallen und vielleicht können Sie mir helfen. Ich habe wenig Menschen gesehen in den Werken, die zum Beispiel Essen zubereiten, kochen. Warum? Oder habe ich da was übersehen?
Nee, Sie haben tatsächlich nichts übersehen, sondern eher was Gutes erkannt. Die kochenden Menschen kommen in der nächsten Ausstellung vor. Und zwar in der Ausstellung Serving Gender. Da geht es dann ganz viel darum, wer kocht eigentlich? Wer kümmert sich eigentlich um Nahrung, Nahrungsbeschaffung, um die Zubereitung und Verpflegung mit Nahrung? Und die Ausstellung dreht sich eigentlich um Geschlechterrollen und Fürsorgearbeit rund um Ernährung und Essen. Und da geht es natürlich vor allem um Frauen und die komplexen Beziehungen zwischen Essen und Frauen, Frauen als Ernährerinnen der Gesellschaften. Also bis heute sind es vor allem Frauen eben, die kochen, die Communities und Familien versorgen mit Essen. Wir haben aber auch andere Themen in der Ausstellung natürlich vertreten. Also wir haben das Stillen, also Muttermilch sozusagen, als die oftmals erste Nahrung von uns allen. Wir haben das Thema essende Frauen. Das ist, würde ich sagen, mit die größte Lücke in diesem ganzen Ausstellungsjahr, denn man sieht in der Kunstgeschichte doch wenig Frauen auch mal wirklich was essen. Dann haben wir Essstörungen, die wir da thematisieren, weil vor allem eben Frauen davon betroffen sind. Wir haben Eva und den Apfel, um nochmal auf den Apfel zurückzukommen. Wir haben die Hungerstreiks der Suffragetten, Tradwives, feministische Videoarbeiten, die eben diese Fürsorgearbeit aufgreifen. Also es wird eine sehr breite Ausstellung von den Themen und die Themen kreisen um Frauen und Essen.
Das ist ja schon mal ein Grund, wieder nach Chemnitz zu fahren und alle guten Ausstellungen sind drei. Es gibt nämlich noch einen dritten Teil, den finde ich auch ganz spannend oder der verspricht zumindest spannend zu werden, wo es dann um das Thema Rituale und Traditionen geht.
Genau, ab Ende November diesen Jahres startet dann der dritte Teil, die Ausstellung zu Tisch. Und hier geht es eben um die gesellschaftlichen und geselligen Momente des Essens zu Tisch. Es geht, wie Sie schon gesagt haben, um die rituellen und kulturellen Aspekte des Essens. Es geht um interkulturelle und transkulturelle Momente von Essen. Also wie entwickelt sich Essen auch durch Migration zum Beispiel weiter? Es geht um Feste, es geht aber auch um das Alleinsein und es geht auch um Hunger.
Sehr gut. Liebe Frau Tickes, das ist eine tolle Ausstellung. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen auch.
Die Ausstellung Mahlzeit in der Feinkunsthalle in Chemnitz gibt es bis zum 14. Juni 2026. Und wie wir gerade schon erwähnt haben, folgen dann noch Teil 2 und Teil 3. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.